Das, was der Psalm 1 auf persönlicher Ebene ist, wir haben letztes Mal gesehen, zwei Wege, den der Gottesfürchtigen und denen, die Gott nicht fürchten, die gottlos sind. Und heute sehen wir das in gewissem Sinn auf nationaler Ebene. Oder Herrscher, Könige, die gottlos sind oder gegen Gott rebellieren. Und dann im letzten Vers lesen wir, aber glücklich sind alle, die sich bei ihm bergen, die ihn König sein lassen in ihrem Leben. Ich möchte zu Beginn diesen Psalm durchlesen, ganzen. Und das ist der erste messianische Psalm, den wir sehen werden in diesen Psalmen. Messianisch bedeutet so viel, wie dass sie von dem Messias prophezeien. Und wir wissen nicht genau, da diskutieren Theologen angeregt darüber, wie viel die Psalmschreiber davon mitgekriegt haben, dass sie messianisch sprechen, dass sie prophetisch sprechen über den Messias, über Zukünftiges. Aber wir wissen heute, wenn wir zurückschauen aus dem Neuen Testament, wo dieser Psalm zitiert wird, dass er über Jesus spricht. Messias bedeutet so viel wie der Gesalbte. Wenn man Menschen eingesetzt hat in ein Königsamt zum Beispiel, denkt an König Saul oder an König David, da hat der Prophet Samuel sie gesalbt, hat ihnen Öl, Salböl über den Kopf geleert. Und dadurch hat er sie eingesetzt, gesalbt für dieses Amt, für diese Position auch, diese Herrschaftsposition. Und der Messias, auf Hebräisch Messias, bedeutet so viel wie Gesalbter, im Griechischen Christos. Der Christus ist dasselbe Wort. Der Messias war der von Gott verheißene Retter, der kommen wird und Israel erlösen wird. Als David dem Herrn ein Haus bauen wollte, hat Gott gesagt, nee, du wirst das nicht tun, dein Sohn wird es tun. Du hast Blut an deinen Händen, aber ich werde dir ein Haus bauen. Und dann prophezeit er über Salomo, aber geht dann auch weiter darüber hinaus und sagt, ich werde einen ewigen Thron aufrichten. Genauso wie wir in der Prophezeiung von Daniel es gesehen haben, diese Vision von den vier Weltreichen. Und am Schluss kommt ein Stein ins Rollen und zerstört alle irdischen Reiche und einer wie ein Menschensohn kommt und richtet sein ewiges Reich auf, Gottes ewiges Reich. Und davon spricht dieser Psalm auch in einer gewissen Weise. Spricht über den Gesalbten. Wir werden sehen, dass der Gesalbte, der Messias, der Sohn Gottes ist. Lass uns den gemeinsam lesen. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles, die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinem Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Sie rebellieren hier gegen den Herrn und seinem Gesalbten. Und dann sehen wir die Reaktion Gottes, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinem König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Und dann haben wir ein Wort Gottes im nächsten Abschnitt an seinem Sohn. Lass mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und dann zu guter Letzt die letzten drei Verse, da haben wir Gottes Rat an die Herrscher dieser Welt und der Rat gilt auch für uns. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leichten brennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Also 4 Abschnitte, je 3 Verse, könnten wir sagen. Die ersten 3 Verse sehen wir die Rebellion der Völker gegen Gott. Und dann haben wir in den nächsten 3 Versen Gottes Reaktion darauf. Und Verse 7 bis 9, Gottes Wort an seinen Sohn. Und die Verse 10 bis 12, Gottes Rat an die Herrscher dieser Welt. Aber zuerst diese Frage. Der Psalmist fragt, warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften. Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und was sagen sie? Sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Dieser Vers wird zitiert in der Apostelgeschichte Kapitel 4. Wir wissen auch, dass der Psalm ein Psalm von David ist, weil dort in der Apostelgeschichte gesagt wird, dass David es geschrieben hat. Aber in Apostelgeschichte 4, Vers 23, im Kontext dieser Bibelstelle, als die Apostel gefangen genommen wurden von dem Hohen Rat, den jüdischen Leitern, und sie haben sie verwarnt und sie bedroht, dass sie nicht mehr reden sollen von Jesus, da lesen wir, als sie entlassen waren, Apostelgeschichte 4, Vers 23, wer mitlesen will, als sie entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes Davids, gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Also sie beten diesen Psalm praktisch zurück zu Gott. Und dann lesen wir im Vers 27, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, das, was die ihnen verbieten wollten, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also die letztendliche Erfüllung dieser Prophezeiung ist hier im Vers 27. Diese Nationen, die toben gegen den Herrn, die sich versammeln, in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes, ein Idumäer, als Pontius Pilatus, ein Römer. All diese Gruppierungen, die von Natur aus normalerweise verfeindet waren miteinander, aber gegen Jesus haben sie sich zusammengetan. Herodes und Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels ist interessant. Israel, die ein Zeugnis für den Herrn sein sollten, die Gottes Volk sein sollten, haben sich hier auf die Seite der Nationen geschlagen, um Jesus hinzurichten. Also das ist die Erfüllung dieser Prophetie laut dem Neuen Testament. Könige der Erde, die Herrscher dieser Welt, tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Aber natürlich passiert es ständig, auch heutzutage. Ne? Wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, Völker tun sich zusammen, um gegen den Herrn zu lästern, zu rebellieren. Wir könnten die ganze Kirchengeschichte durchdenken, ne? Von der Christenverfolgung durch die Juden, dann die Christenverfolgung durch die Römer, in neuerer Zeit die Kommunisten, als die Kommunisten China übernommen haben, haben sie 50 Millionen Christen ermordet. Heutzutage 175.000 Christen sterben für ihren Glauben jedes Jahr. Ist sehr aktuell. Und ihr braucht nur den Fernseher einschalten und die Nachrichten anschauen, dann seht ihr, dass die Nationen sinnen und sich zusammentun gegen den Herrn und seinem Gesalbten. Ihr kennt es aus eigener Erfahrung. Auf der Uni, in der Schule, irgendwie tun sich immer alle zusammen gegen die Christen, gegen das, was wir glauben. Du kannst alles andere sein. Du kannst ein Buddhist sein, du kannst ein New Age-Typ sein, du kannst deine eigene Religion schnitzen, das ist alles okay. Aber sobald du den Namen Jesus erwähnst und das, was er sagt, wirst du angefeindet. Das ist so, ist unsere Erfahrung. Oder? Machen sich lustig über den Herrn. Und es ist ja so lächerlich, ne? Menschen tun sich zusammen. Vielleicht in dem Denken, naja, vielleicht sind wir gemeinsam stärker gegen Gott. Das hat im Turmbau zu Babel begonnen. Wir tun uns zusammen und wir werden sein wie Gott. Ist lächerlich. Das ist wie wenn eine Ameise zu ein paar anderen sagt, hey komm, lass uns den Elefanten hier angreifen oder umbringen, denn gemeinsam sind wir stärker. Aber warum rebellieren sie gegen den Herrn und seinem Gesalbten? Da sehen wir, dass Jesus und der Vater, das sehen wir auch noch weiter unten, das ist ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Gott Vater spricht zu dem Sohn. Warum rebellieren sie gegen Gott? Vers 3 ist die Antwort: Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Herrschaft Gottes, ein Zeichen für Herrschaft, Gefangenschaft in diesem Sinn. Sie sehen Gott als einen, der sie gefangen nimmt, als einen, der sie einengt. Obwohl in Hosea gesagt wird, dass seine Stricke, mit denen er uns zieht, Banden der Liebe sind. Aus Liebe sagt uns Gott das, was er uns sagt in seinem Wort. Aber das ist der Grund, warum Menschen gegen Gott rebellieren. Warum ganze Nationen gegen Gott rebellieren. Denkt an muslimische Nationen oder kommunistische Nationen. Das ist der Grund, warum Menschen rebellieren. Weil sie irgendwie das Gefühl haben, Gott schränkt uns ein. Mir passt es nicht, was Gott sagt. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Menschen uns Christen anfeinden. Du darfst alles sein, du darfst sogar dein eigener Gott sein. Keiner hat ein Problem damit. Aber sobald du sagst, Jesus ist der Herr und hier spricht absolut in seinem Wort, dann werden die Leute, die so viel von Toleranz reden, plötzlich sehr intolerant. Widerspruch in sich, ne? Was für dich gut ist, ist für mich gut. Was für dich wahr ist, ist für mich wahr. Bla bla, wir müssen tolerant sein. Okay, aber wenn ich sage, Jesus ist Herr und es gibt einen Weg zum Vater, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn ich sage, das steht in Gottes Wort, das ist die Wahrheit, das ist, was Gott dir sagt, dann werden sie plötzlich so intolerant. Das ist das eine, was du nicht sagen darfst. Jesus ist Herr. Gott hat das Sagen. Gott hat die Wahrheit. Deswegen boomen alle möglichen Religionen. New Age Sachen, Meditationsreligionen, Selbsterlösungsreligionen. Alles Mögliche. Leute beschäftigen sich mit Hexerei und Magie und Kelten, Religionen und alte germanische Traditionen. Und ganze heidnische Zeug, was heutzutage wieder aufgewärmt wird, ist alles okay. Warum? Im Prinzip, weil du dein eigener Gott sein darfst. Menschen schnitzen sich ihre Religion, das ist die Geschichte von Religion, um sich selbst zu Gott zu machen letztendlich, um ihr Ding durchzuziehen. Ich kann das machen, was ich will. Und wenn du gerne in Unzucht leben willst, dann gehst du halt in den Tempel zur Aphrodite damals, weil die wurde angebetet durch freien Sex. Und wenn du gerne saufen willst, dann gehst du in den Tempel von Bacchus, weil der war der Gott des Weins. Und dann saufst du dich an und betest deinen Gott an. Und wenn du durch deine Unzucht irgendein Kind gezeugt hast, das du nicht haben willst, dann betest du den Moloch an und verbrennst dein Kind. Was immer du willst, Wohlstand, betest du den Wohlstand an. Oh, dieses Baby passt nicht in meinen Lebensplan. Ich muss mich selbst verwirklichen, ich muss Karriere machen. Lass es uns abtreiben. Selbe Denken noch, wir haben diese Statuen nicht mehr, aber dieselben Götzen werden angebetet. Im Prinzip sind es Menschen, die sagen, ich will das tun, was ich will. Mich nicht einengen lassen von diesem einen wahren Gott, der sagt, ich bin der eine Weg, ich bin die eine Wahrheit, ich nur habe Leben, der einen Herrschaftsanspruch stellt auf unser Leben, und das tut Gott, das tut Jesus. Er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann verleugne dich selbst, das was du willst, und folge mir nach. Dieser Gott, der eine Vorstellung hat von dem, was richtig und falsch ist, der eine absolute Moral hat und der es uns sagt. Das ist der Grund, warum Menschen und warum hier die Nationen rebellieren. Seit dem Garten Eden. Ne? Teufel ist gekommen, hat sie versucht, hat gesagt, hey Adam, Eva, oder erstmal zu Eva, Eva, Gott enthält euch eines vor. Isst von dieser Frucht und ihr werdet sein wie Gott. Hey, ihr könnt euer eigenes Universum bauen, eure eigene Moral, euer eigenes Ding drehen. Nicht hier einen über euch haben, der sagt, was ihr tun oder lassen sollt. Und wenn wir ehrlich sind, ist auch so in unserem Leben, dass wir dann und wann hier eitle sinnen oder toben gegen den Herrn, der seine Herrschaft ablehnen wollen in unserem Leben. Wenn wir wirklich ehrlich sind. Gott sagt irgendwas, was mir nicht passt. Ich soll ein Geber sein, ich will aber nicht geben. Ich will selbstsüchtig sein. Warte bis zur Ehe. Ach, das passt nicht in meinem Kram. Liebe deinen Feind. Oh! Schränkt uns ein, diese Bande von Gott. Seht ihr, sie haben das als Bande gesehen. Haben nicht verstanden, dass es Bande der Liebe sind. Und ich muss sagen, je mehr ich das verstehe, dass Gott das, was er uns sagt, uns deswegen sagt, weil er uns lieb hat. Nicht, weil er uns einengen will oder uns den Spaß verderben will, sondern weil er uns lieb hat. Wie ein liebender Vater, der einem Kind sagt, liebes Kind, leg deine Hand nicht auf diese Herdplatte, das tust du dir weh. Oh, ich kann tun, was ich will, wenn ich meine Hand darauf legen will. Und jedes Mal, wenn wir es tun, tun wir uns weh und verletzen uns. Und je mehr ich lerne, wie gut Gott es uns mit uns meint, dass er uns wirklich liebt, dass seine Gebote nichts Schweres sind, was uns einengen soll oder was uns das Leben verderben soll, den Spaß verderben soll, sondern dass es was ist, was uns Leben ermöglicht, heiles Leben ermöglicht, was uns beschützt, was uns den richtigen Rahmen zeigt für unser Leben, wie ein Konstrukteur, der weiß, wie sein Auto gut funktioniert. Und er sagt, tank Diesel mit dem Auto, das ist wie das läuft. Und du kannst natürlich an der Tankstelle stehen und sagen, ich muss nicht auf den Konstrukteur hören, ich bin zu cool dafür, ich kann machen, was ich will, ich bin mein eigener Gott. Und du kannst an der Tanke lehnen, hier an der Zapfsäule Benzin tanken und spotten über die, die sich an die Betriebsanleitung halten. Aber was wird die Konsequenz davon sein? Deine Karre wird 2 Meter fahren und dann ist der Ofen aus. Ist der Motor kaputt. Und dann kostet das erstmal viel, das Ganze wieder zu reparieren. Und genauso ist es in unserem Leben. Du kannst mit dem Kopf gegen die Wand und sagen, diese Bande, ich werde mich nicht einschränken lassen. Ich werde mein eigener Herr sein, ich werde mein eigener Gott sein. Ich werde nicht auf Gott, auf den Herrn und seinen Sohn, seinen Messias hören. Aber der Lohn der Sünde ist der Tod. tust dir weh. Und unser liebender Vater sitzt im Himmel und sagt, nee, ich will dich beschützen. Wie er den Juden gesagt hat, ich will euch versammeln wie eine Glucke, ihre Küken und ihre Flügel, um sie zu beschützen, um sie zu lieben. Das ist sein Herz. Und je mehr ich das verstehe, desto leichter fällt es mir, auf ihn zu hören. Diese rebellische Natur ist in allen von uns drin. Das haben wir geerbt von Adam. Aber Gott hat uns ein neues Herz gegeben, als wir wiedergeboren wurden, mit neuen Wünschen. Und da ist dieser Kampf noch in unserem Leben, den der Paulus im Römerbrief Kapitel 7 beschreibt. Dass hier mein neues Herz, dieser neue Sinn, den ich von ihm habe, kämpft gegen mein Fleisch, diesen Nachlass des alten Menschen. Aber das, was Gott uns sagt, ist heil und es ist gut. Aber das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Christen angefeindet werden. Das ist der Grund, warum manche so verbissen an der Evolutionstheorie festhalten, weil die einzige Alternative ist, dass Gott die Welt geschaffen hat. Sie wollen aber keinen Gott. Und gegen alle Vernunft und gegen alle Beweise, die mehr und mehr sichtbar werden. Ich meine, wir wissen heute so viel mehr als Darwin damals über dieses Universum, über das Wunder des Lebens. Darwin hat damals gedacht, es ist die einfache Zelle, der Grundbaustein ist. Heute wissen wir, dass jede kleinste Zelle eine ganze Fabrik ist mit tausenden Funktionen und kleinen Maschinen und Motoren und Katalysatoren und mit einem Computerprogramm, wenn wir es so nennen wollen, dass es hochkomplex ist, der kleinste Baustein unseres Lebens. Und wir können tiefer schauen in die DNA und die 60.000 Gene oder wie viele sind, aus denen wir aufgebaut sind. Es ist wunderbar und alles wirkt perfekt zusammen ins kleinste Detail. Und wir können ins Universum rausschauen und wissen heute, dass das Universum einen Anfang hatte. Interessanterweise, das wissen wir heute. Und dass ein Ende haben wird, so wie die Bibel uns es sagt. Und wir sehen die Wunder, wie alles perfekt zusammenwirkt, wie unser Planet an der perfekten Stelle ist, in der perfekten Entfernung zur Sonne. Wenn wir näher wären, dann würden wir verkohlen, wenn wir verbrennen, wenn wir weit entfernt werden, würden wir erfrieren. In der perfekten Umlaufbahn, mit der perfekten Geschwindigkeit, wäre es schneller oder langsamer, dann wäre es totales Chaos hier, dann könnten wir hier nicht leben, dass unsere Atmosphäre die perfekte Zusammensetzung hat zwischen den verschiedenen Gasen. Es ist perfekt, es wirkt alles wunderbar zusammen. Einzige ehrliche Schlussfolgerung ist, dass wir sagen müssen, das muss einen Plan ergeben. Es kann nicht durch Zufall entstanden sein. Kein Mensch glaubt, dass das Auto, in dem wir fahren, durch Zufall entstanden ist. Irgendwo gab es eine Explosion von Millionen von Jahren und dann hat sich das irgendwie selbst zusammengebaut und tja, zufällig steht heute das Auto da. Das ist nicht glaubwürdig. Genauso wenig ist Evolution glaubwürdig. Evolutionsglaube ist keine Wissenschaft, es ist ein religiöser Glaube. Es ist wissenschaftlich gar nicht nachvollziehbar. Die Schöpfung oder der Beginn von allem, weil keiner kann es beobachten, du kannst es nicht wiederholen. Wir können nur die Fakten anschauen, die wir heute sehen und eine Theorie drüber haben von mir aus oder eine Religion drüber haben. Aber die Fakten deuten auf den Schöpfer hin, nicht auf den Zufall. Aber Menschen halten verbissen dran fest. Warum? Weil sie Gott sein wollen, weil ihnen nicht passt, was Gott sagt. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit Leuten rede, manche schieben intellektuelle Probleme vor und du kannst alle ihre Fragen beantworten, alle ihre Argumente logisch widerlegen und am Ende sagen viele, aber ich glaube trotzdem nicht. Und wenn du ein bisschen weiter bohrst, ist der Grund, dass sie mit der Freundin zusammenleben außerhalb der Ehe oder dass sie Steuer hinterziehen oder sich niedersaufen wollen oder irgendwas tun wollen, wo Gott sagt, ich möchte das nicht. Und das ist der Grund. Es ist kein intellektuelles Problem, es ist ein geistiges Problem. ist ein moralisches Problem. Ihnen passt nicht, was Gott sagt. Sie wollen selber Gott sein. Deswegen lehnen sie ihn ab. Aber lasst uns wirklich das nicht vergessen, dass seine Bande, Bande der Liebe sind, mit denen er uns dient. Er meint es gut mit uns, er will uns beschützen. Und seht die Reaktion Gottes. Hier sind Menschen, die sich zusammentun, um gegen Gott zu rebellieren. Vers 4 heißt es, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Es ist so lächerlich, es ist wirklich so, als würden sich ein paar Ameisen zusammenrotten, um gegen einen Elefanten zu rebellieren. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo die Ameisen sich zusammentun und sagen, wir überfallen jetzt den Elefanten. Und sie sagen, okay, ein Teil von uns wird ihm die Beine hochkrabbeln, die anderen krabbeln auf die Bäume und lassen sich dann runterfallen. Und sie führen ihren Plan aus, da kommt der Elefant und alle Ameisen springen auf ihn und klettern auf ihn und der Elefant schüttelt sich einmal und alle Ameisen fallen runter, bis auf eine, der kleine Paul. Die Ameise sitzt noch oben an seinem Hals, an seinem Kopf und sagt, oh, Hilfe, was soll ich tun? Und die unten sagen, Würgen, Pauli. Es ist lächerlich. Ameisen, die sich gegen einen Elefanten zusammenrotten. Und es ist wie so ein Hund, du gehst in ein Haus rein und du hörst in der Wohnung irgendwie so einen Hund bellen. Und dann sagst du, oh. Und dann machen die Tür auf und es ist irgendwie so ein kleines Mini-Terrier-Teil. So ein Yorkshire-Terrier. Oder so ein Chihuahua, so eine Kampfratte. Und dann lachst du, es ist einfach lächerlich, ne? Genauso lächerlich ist es, wenn wir Menschen gegen Gott rebellieren wollen. Der im Himmel thront. Seht ihr, Gott sitzt auf seinem Thron. Er sitzt, er ist nicht beunruhigt. Lieber Himmel, Menschen wollen gegen mich rebellieren. Er ist nicht verunsichert oder beunruhigt. Er ist nicht erschüttert. Er sitzt auf dem Thron. Seht ihr, was du mit Gott machst und dem, was er sagt, das wird dein Schicksal bestimmen. Dein Leben, ob du heil lebst oder ob du dich kaputt machst, ob du die Ewigkeit in der Hölle oder im Himmel verbringst. Aber es wird nicht Gott irgendwie erschüttern. Gott ist Gott. Das, was du glaubst, wird Gott nicht verändern. Wird nicht verändern, dass er der Herr ist. Und im Philipperbrief heißt es, dass eines Tages jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Weil das ist die Realität. Und jeder wird einmal vor ihm stehen. Und er wird richten. Das, was wir glauben, wird uns verändern und unser Schicksal, nicht Gott. Er ist sehr sicher. Er sitzt auf dem Thron dieses Universums. Und dann lesen wir im Vers 5 weiter, dann spricht er sie an in seinem Zorn. Gott ist mit Recht zornig darüber, dass Menschen rebellieren gegen ihn. Es ist ein heiliger Zorn, kein selbstsüchtiger Zorn, weil er irgendwie eitel wäre und irgendeiner nimmt mich nicht ernst. Das ist nicht der Zorn, den er hat, aber er ist zornig über Sünde, weil das ist, was Rebellion ist. Weil er weiß, dass Sünde zerstört und er liebt uns zu sehr. Er weiß, dass Sünde uns zerstört und dass Sünde andere Menschen zerstört. Wenn ich sündige, mache ich auch immer andere Menschen kaputt oder tue ihnen weh. Ein Mensch sündigt nie allein. Und Gott ist zornig darüber. Er ist zornig darüber, über die gebrochenen Herzen. Über die jungen Menschen, die sich kaputt machen durch Drogen oder Sex außerhalb der Ehe. Ihre Seele zerstören. Er ist zornig drüber und hoffentlich sind wir zornig drüber, wenn Menschen ermordet werden in dieser Welt und unschuldige, Ungeborene hingerichtet werden im Mutterleib. Ich meine, wenn man da nicht zornig drüber ist, dann, weiß nicht, tickt man falsch. Gott ist zornig darüber, wenn seine geliebten Kinder misshandelt werden und verfolgt werden. Gott ist zornig darüber mit Recht. Es ist ein heiliger Zorn. Aber wir sehen auf seine Gnade, er spricht sie an in seinem Zorn. Das ist das Erste, was er macht. Gott könnte uns alle mit dem Blitz treffen. Wir alle haben rebelliert gegen ihn. Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Er könnte uns alle mit dem Blitz erschlagen. Und wisst ihr was? Er wäre absolut gerecht. Und wäre absolut im Recht, wenn er das tun würde. Er könnte gleich richten. Aber Gott ist gütig und barmherzig. Und er redet. Er versucht zu rechten mit uns. Jesaja. Komm, lass uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden so rot wie Karmesin sind, weiß wie Schnee, sollen sie werden. Er ist ein barmherziger Gott. Er hat an das Volk Israel seine Propheten gesandt. Hunderte Jahre lang, um zu warnen. Zu sagen, hey Leute, geht nicht weiter auf dem bösen Weg, auf dem Weg der Rebellion. Kehrt um, tut Buße. Was für ein Segen das ist, dass er uns warnt, dass er mit uns spricht. Er spricht sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Aber Gott ist mit Recht zornig. Wenn ihr einen Geschmack haben wollt von seinem Zorn, schaut aufs Kreuz. Da hat Gott, der Vater, seinen Zorn, seinen Hass gegen Sünde auf seinen Sohn ausgegossen. Hat seinem Sohn den Rücken zugewandt. Wegen unserer Schuld, wegen meiner Schuld, wegen deiner Schuld. So anstößig ist es vor Gott, so beleidigend. Und Jesus hat unseren Platz dort eingenommen. Und ein Mensch kann es entweder annehmen, dass Jesus seine Schuld getragen hat und sagen, ja, ich vertraue mich dem an, das soll für mich gelten. Oder du nimmst es nicht an, dann wirst du diesen Zorn selber tragen, den du am Kreuz siehst. Wir sehen Gottes Heiligkeit und seine Gerechtigkeit am Kreuz. Wir sehen aber auch seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Weil es gibt jemanden, der die Schläge auf sich genommen hat, die uns gebührt haben. Der sich über uns gebeugt hat, sozusagen. Das ist Jesus Christus, das hat er am Kreuz getan. Aber Gott wird richten. Gott wird uns verantwortlich halten. Jede Rebellion gegen ihn und sein Wort. Lasst euch nicht täuschen, sagt uns Gottes Wort. Täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Jetzt ist noch die Zeit der Gnade, solange wir auf dieser Welt sind, der wir Buße tun können und umkehren können zu ihm. Aber er wird nicht ewig zusehen. Es wird der Tag kommen, wo er jeden einzelnen Menschen richten wird. Und dann sagt Gott im Vers 6, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. König, letztendlich erfüllt in Jesus. Der Messias, er ist der König. Im Hebräer 12 heißt es, denn seid ihr nicht gekommen zu etwas, das betastet, ihr seid nicht gekommen, denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Das ist die geistliche Erfüllung. Zion, Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem, seine Gemeinde. Jesus ist der Herr über seine Gemeinde. Und Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das ist wunderbar. Für uns das auch wissen zu dürfen. Selbst wenn Menschen uns lästern als Christen, uns auslachen, sich lustig machen über Gott, wir können sicher sein. Wir gehören zu dem, der auf dem Thron sitzt. Der lacht über diese Lästerer. Der auf dem Thron sitzt über seine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Sehen wir auch in der Geschichte. Es gibt mehr Christen in China als irgendwo anders auf dieser Welt, obwohl sie so verfolgt wurden. Dritte Reich, die Christen verfolgt haben, sind heute weg. Ich denke an Voltaire, diesen großen Spötter, der so gelästert hat gegen Gott und die Christen und sich so lustig gemacht hat. Und er hat prophezeit, dass durch sein Wirken innerhalb von 100 Jahren nach seinem Tod das Christentum ausgelöscht sein wird. 100 Jahre nach seinem Tod wurde auf derselben Druckerpresse, auf der er seine Lästerschriften gedruckt hat, Bibeln gedruckt, weil die Bibelgesellschaft sein Haus übernommen hat. Voltaire ist heute nicht mehr da, aber die Gemeinde ist da und das Wort Gottes steht für ewig. Römische Kaiser haben es früher versucht. Diokletian im 3. Jahrhundert hat so in seinen Prahlschriften da, was er alles geleistet hat, unter anderem geschrieben: Ich habe die ganzen Christen in meinem Reich ausgerottet. Eine riesen Christenverfolgung zu der Zeit. Wo ist er heute? Wer erinnert sich noch an ihn? Aber Gottes Reich steht. Seine Gemeinde hat Bestand. Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Der Vater hat Jesus zum König geweiht über seine Gemeinde. Und das ist eine Sicherheit für uns. Ich meine, diese Verse sollen uns beunruhigen, wenn wir nicht in der richtigen Gemeinschaft sind mit Gott. Nicht in der rechten Beziehung. Es ist beunruhigend für Leute, die rebellieren gegen Gott. Aber für seine Kinder, die sich ihm anvertraut haben, ist eine Ermutigung, oder? Wir können ruhen darin, dass Jesus Herr ist. Das Buch der Offenbarung spricht auch davon. Da sehen wir, wie alles ausgeht. Und Jesus sagt, fürchte nicht die, die euch maximal umbringen können. Fürchte den, der fähig ist, euch in die Hölle zu werfen. Und was können Menschen uns antun? Schlimmste, was ein Mensch mir antun kann, er kann mich in den Himmel befördern zu Jesus. Oh. Und er sitzt auf dem Thron, er hat die Kontrolle. Er ist der allmächtige Gott. Das kann uns Ruhe geben. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich in Jesus ein Kind sein darf. Und dass ich in seinen Schoß sitzen darf. Mit auf dem Thron. Wir sitzen mit Christus auf dem Thron im Himmel. Das ist die geistliche Realität. Und so lass die Leute spotten über Gott. Lass sie lästern, lass sie rebellieren. Wir schämen uns des Evangeliums nicht. Wir schämen uns nicht für Jesus. Er ist der Herr, er sitzt auf dem Thron. Er ist der Retter. Wir sind sicher in ihm. Nichts kann uns passieren, was seiner Kontrolle entgeht, was er nicht zulässt. Wir können ruhen in ihm. Ist wunderbar. Vers 7 spricht der Vater jetzt zu dem Sohn. Lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Anspielungen darauf sehen wir bei der Taufe Jesu. Der Vater spricht vom Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Berg der Verklärung, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Gott der Vater hat einen Sohn, Gott den Sohn. Und Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. Ein Gott, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart. Ein Wesen und drei Personen. Können wir intellektuell nicht ganz verstehen, aber das ist, was die Bibel uns sagt. Gott hat einen Sohn. Und dieser Sohn sitzt mit ihm auf dem Thron. Und der Apostel Johannes sagt uns, wer den Sohn hat, hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn ehrt, ehrt den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Und das sind viele. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wovon denkt ihr, spricht es hier? Ich habe dich heute gezeugt. Dann hat Gott Vater, Gott Sohn gezeugt. Wovon spricht es hier? Ja, das wäre interessante Theorie, als Jesus Mensch geworden ist. Vielleicht, er war empfangen vom Heiligen Geist. Aber ich glaube, die Antwort haben wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 13. Spricht hier von der Auferstehung. Da heißt es, Gott aber hat ihn, Jesus, aus den Toten auferweckt und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, sagt uns der erste Korintherbrief. Spricht hier von der Auferstehung, offensichtlich. In der Apostelgeschichte 13 wird dieser Vers hier zitiert, im Kontext der Auferstehung Jesu. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Jesus ist auferstanden, der Erstgeborene aus den Toten. Und er hat seinen Platz im Himmel eingenommen, zur Rechten des Vaters. Platz der Autorität. Ein Platz auf dem Thron. Er ist der Herrscher. Und der Vater sagt zu ihm, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Ich will dir alle Völker geben. Matthäus 28, Stelle, die ihr alle kennt, den Missionsbefehl. Da ist es, Jesus trat zu ihnen, zu seinen Jüngern und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist sein Platz, das ist wer er ist. Er ist der König auf dem Thron. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Auf gut Deutsch, bringt sie unter meine Herrschaft. Bringt sie in die Unterordnung von mir und unter mein Wort. Lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Vater hat dem Sohn alle Nationen gegeben. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt von dem Senfkorn. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das kleinste von allen Körnern. Aber es wird ein Riesenbaum. Seht euch, diese Herrschaft Jesu hat sich über alle Welt verbreitet. Überall werden Menschen zu Jüngern gemacht und kommen unter seine Herrschaft und in sein Reich. Und sein Reich bedeutet ja nichts anderes, als unter seiner Herrschaft zu sein. Wo ein König Herrschaft ausübt, das ist sein Reich. Wenn du unter Jesu Herrschaft bist, dann gehörst du zu ihm, zu seinem Reich, bist unter seiner Autorität. Und im Vers 9 sagt er, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Hier sehen wir wieder, dass dieser Herrscherstab, bildlich gesprochen, den Jesus hat als König, ein eiserner Stab ist. Der hat Bestand. Jesu Reich hat Bestand. Es ist ein ewiges Reich. Er sitzt auf dem Thron. Es kann nicht irgendwie ein Mensch oder ein Philosoph oder sonst irgendwer kommen und diesen Herrscherstab zerbrechen. Nee, er ist der Herrscher. Und jeder, der das probieren will, dem wird es halt gelingen. Wie gesagt, in der Geschichte ist es niemandem gelungen. Und am Ende wird jeder Mensch vor ihm stehen. Und er wird richten. Keiner kann diesen Herrscherstab zerbrechen. Du kannst daran zerbrechen, an diesem Herrscherstab. Du kannst zerschmettert werden oder wie Töpfergeschirr zerbrechen. Erinnert mich an das, was Jesus in Matthäus 21 gesagt hat, als Jesus zu den Pharisäern spricht, die ihn abgelehnt haben. Habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden? Von dem Herrn her ist dies geworden und es ist so wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Jesus ist derjenige, der Bestand hat. Du kannst mit ihm sein oder du zerschmetterst dich. Du wirst zerschmettert werden. Du kannst dir aussuchen. Wer auf dich fällt und dich zerschmettert oder zermalmt oder wen dieser Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Herrschaft Jesu ist beständig. Zum Schluss haben wir eine Ermahnung. Im Anbetracht dieser Tatsachen, dass Gott allmächtig ist, dass er auf dem Thron sitzt, dass er die Kontrolle hat, dass sein Messias, dass Jesus herrscht, dass er der Maßstab ist, er ist der Retter, er kann retten, aber wer sich nicht retten lässt von ihm, der wird von ihm gerichtet werden, den wird er zermalmen und zerschmettern sozusagen. Im Anbetracht dessen, wie sollen wir leben, was sollen wir tun? Vers 10. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Handelt verständig, denkt nach. Wenn das die geistige Realität in unserem Universum ist, denkt nach. Was ist das Logische? Was ist der logische Schritt? Wenn das so ist, was wir hier gelesen haben, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Lasst euch zurechtbringen von ihm. Zurechtweisen, zurechtbringen, auf den rechten Weg zurückbringen. Auf den Weg des Heils. Das ist der gute Weg, das ist der Weg des Heils, das ist der Weg, wo wir ein erfülltes und heiles Leben leben können, ohne uns unnötig zu verletzen, ohne uns selbst kaputt zu machen. Lasst euch zurechtbringen. Das ist das einzig Vernünftige, oder? Wenn es diesen Gott gibt, wenn das Wahrheit ist, was wir hier lesen. Wenn es ihn nicht gibt, ist eh alles egal. Dann lebt ein sinnloses Leben und stirb besser früher als später, weil sinnloses Leben ist wirklich unerträglich und dann ist alles egal und alles vorbei und du bist eine Null und es wird nie einen Unterschied machen, ob du je gelebt hast oder nicht. Aber wir wissen in unserem Herzen, dass es nicht so ist. Das geht gegen alles, was in uns ist. Aber wenn das die Wahrheit ist, dann sei verständig, sei vernünftig. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, heißt es im Römer 12. Es macht Sinn, Gott zu dienen, ihm unterworfen zu sein, mich zurechtbringen zu lassen von ihm. Lasst euch zurechtweisen, demütigt euch. Seid nicht so stolz, dass ihr sagt, oh, pff, Gott, ich mag ihn nicht und das, was er mir sagt und seine Bande, seine Gebote und all diese Sachen. Nee. Sei verständig. Sei nicht so dumm wie diese kleine Ameise, die versucht, ihren Elefanten zu attackieren und ihn irgendwie von seinem Weg abzubringen und selbst ein Elefant zu sein, selbst Gott zu spielen. Das ist so töricht, das ist so dumm. Es ist so lächerlich. Könnt wirklich drüber lachen mit Gott, ne, wenn es nicht so traurig wäre. Ist so lächerlich. Handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Ehrfurcht vor Gott, dient ihm. Kommt unter seine Herrschaft. Vers 12, küsst den Sohn. Das ist der Kuss der Unterwerfung. Der Demütigung vor ihm. Der Anerkennung seiner Herrschaft. Wenn irgendwelche Katholiken den Papst besuchen, dann küssen sie seinen Ring. Das ist damit gemeint. Küsst den Sohn. Erkennt seine Herrschaft an. Dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, den leichten brennenden Zorn. Aber glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Seht ihr wieder die zwei Wege, die wir letztes Mal gesehen haben. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt. Seid fröhlich, seid froh über ihn. Und glücklich sind alle, die sich bei ihm bergen. Glücklich in ihrer Seele sind alle Menschen, die ihm nachfolgen. Auch alle Nationen, alle Könige, alle Herrscher, die ihm nachfolgen, alle Richter. Lass uns nicht stolz sein. Küsst den Sohn und erwerbt euch ihm, dass ihr nicht umkommt auf eurem rebellischen Weg. Sondern dient ihm mit Freude und mit Ehrfurcht und ihr werdet glücklich sein. Ihr werdet geborgen sein. Ihr werdet heil sein in dieser Welt. Das ist Gottes Herz für uns. Das ist sein Plan. Wir sind so gesegnet, dass wir Königskinder sein dürfen. Nicht nur Untertanen. Jesus hat gesagt, ich nenne euch nicht mehr meine Sklaven. Ich nenne euch meine Freunde. Noch viel mehr als das. In Jesus sind wir adoptierte Kinder. Wie besonders das ist. Wenn wir in dieser Beziehung mit ihm sind, dann können wir wirklich ruhen. Und lasst uns einfach stur ihm nachfolgen. Seinem Wort, seinem Willen. Das ist das Beste, das ist das Heilste. Unseren Vater genießen und ihn anbeten. Es ist interessant, ein Wort für Anbetung bedeutet so viel, wie uns ihm zuneigen und ihn zu küssen. Hier Unterordnung, Unterwerfung, Verehrung, aber auf der anderen Seite auch ein Bild von Zärtlichkeit, von Freundschaft, von Liebe. Das ist die Beziehung, die Gott mit uns haben will. Also, deine Entscheidung. Welchen Weg willst du gehen? Welcher Beziehung willst du mit Gott sein? Ein Feind Gottes oder ein Kind Gottes? Glücklich sind alle, die sich bei ihm bergen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Es ist so unglaublich, diese Wahrheit. Herr, dass du hier vor tausenden Jahren über Jesus, den Messias, geredet hast. Es ist kein Zufall, dass er gekommen ist. Kein Zufall, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und es war dein Heilsplan für uns. Und Vater, wenn wir auf das Kreuz schauen und diese große Liebe sehen und diese Hingabe, die du in Jesus, deinem Sohn, für uns hast, dass du, Vater, gewillt warst, deinen Sohn für uns zu geben, wenn wir diese Liebe sehen und wie sehr du dich ausstreckst nach uns Menschen, Herr, dann bitte ich darum, dass wir solche sind, die froh und gerne dir nachfolgen und dir dienen und dir gehorsam sind. Wir danken dir für deine Liebe, Herr, wir danken dir für deine Güte für unser Leben. Mach's uns persönlich, was es für uns heißt, deine Worte heute Abend. Lass uns auf deinem Weg gehen. Und Vater, ich danke dir für die Zusage, dass ja, alle Nationen dir gegeben werden, Jesus. Das gibt uns Freimut im Gebet, in der Fürbitte, wenn wir für andere Menschen beten, die dich noch nicht kennen. Zieh sie zu dir, Herr. Wir beten für alle unsere Freunde und Verwandten und Bekannten, die noch nicht in der rechten Beziehung sind mit dir. Zieh sie zu dir. Wir beten, dass diese Verheißung auch Realität wird in ihrem Leben. Macht ihre Herzen weich. Mach unsere Herzen weich, Jesus, dass wir uns nicht verhärten. An der einen oder anderen Stelle und rebellisch bleiben. Sondern dass wir weich und formbar sind und dir mit Freude dienen. Den heilen Weg, den richtigen Weg, den wahren Weg mit dir gehen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.